Ja, ich darf heute weitermachen in der Predigtserie zu über Abraham. Wir haben gestartet vor 4 Wochen, glaube ich, war es. Und da haben wir uns erstmal im ersten Teil mit dem Glauben vom Abraham beschäftigt. Dann haben wir uns, also mit seinem, er ist der Vater des Glaubens, lesen wir, und da sind wir eingestiegen. Dann haben wir uns über den Segen unterhalten im zweiten Teil, der Segen Abrahams. Ich stehe hier nicht in der Mitte. So, das ist besser. und der Segen, an dem wir heute noch Anteil haben, sogar dafür, darüber haben wir uns im zweiten Teil unterhalten. Dann hat Eva uns letzte Woche reingenommen in die Geschichte von den 2 Frauen mit den Höhen und Tiefen und Sarah und Hagar. Das werden wir heute nur kurz anschneiden. Und heute wollen wir uns im 4. Teil mit Abraham beschäftigen, und zwar in seinen Fußstapfen zu laufen. Denn Paulus berichtet das an die Römer, oder er schreibt an die Römer in seinem Brief, er schreibt viel über Abraham. Abraham ist eine Figur, über die sehr viel gesprochen wird im Neuen Testament. Jesus spricht über ihn, die Briefe im Neuen Testament handeln viel von ihm, weil er uns so ein großes Beispiel ist, weil er uns so ein Vorbild im Glauben ist. Und Paulus sagt es, wir dürfen gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte. Das sagt er. Und in Abraham sehen wir fast wie in einem Lehrbuch, wie das Leben im Glauben zur Anwendung kommt. Mit allen Spannungen, die das Leben so mit sich bringt. Und wir haben letzte Woche schon viel darüber gehört, welche Spannungen da waren in Abrahams Leben, welche Höhen und welche Tiefen. Und Abraham hatte einen Weg vor sich. Ja? Er war errettet, gerechtfertigt auch durch seinen Glauben. Aber das war keine Momentaufnahme, sondern er hatte ja noch einen Weg vor sich. Und sein Glaube zeigte sich dann tatsächlich auch in seinen Werken, in seinen Taten. Und da wollen wir heute mal reingehen, weil wir haben ja noch gar nicht so viel von dem Weg, von der Geschichte von Abraham gehört. Wer hat es gelesen, die Geschichte? 1. Mose 12. Oh. Also, macht das gerne. Lest euch mal 1. Mose 12 bis 20 ungefähr durch. Da ist die ganze Geschichte drin. Und da können wir ganz schön viel mitnehmen für unser eigenes Leben. Ayub, könntest du mir den Flipchart bringen, bitte? Weil ich würde gerne den Weg mit Abraham mit einem Hilfsmittel oder einem Bild aus der Lernpsychologie untermauern. Jawohl, danke sehr. Und zwar kennt ihr das vielleicht, das wird uns begleiten heute, wenn das hier unser Glaube ist oder der Glaube und das hier so unser Weg ist, ich mache jetzt mal 2 Achsen, das kann man auch anders aufzeichnen, dann gibt es da einen Bereich, den nenne ich jetzt mal die Komfortzone. So, in dieser Komfortzone fühlst du dich sicher. Da hast du die Kontrolle, da bist du in deinen Gewohnheiten drin, es ist bequem, aber es stagniert auch ganz schnell, wenn du in dieser Zone bleibst. Okay? Abraham wird rausgerufen aus der Komfortzone. Und geht in die Wachstumszone, sagen wir mal. Und das ist schon eigentlich ganz cool. Es ist das Unbekannte, das sind neue Dinge, die man lernt. Man erweitert den Horizont, man macht so seine Erfahrungen, man meistert Herausforderungen, das Selbstbewusstsein steigert sich. Aufregung, Vorfreude, Kribbeln spielen da oft mit rein. Ich kenne das so aus meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten und die ersten Dienstreisen machen musste. Und ich war grün hinter den Ohren und ich hatte Verantwortung bekommen, der ich nicht gewachsen war. Aber es war irgendwie mit einem Kribbeln verbunden, weil ich wusste, ach, ich kriege mein Geld ja weiter, auch wenn es mal schief geht. So, ne? Und ich darf darin ja auch wachsen. Und das ist mal die Wachstumszone, die wir im Kopf behalten. Und die ist oft nah dran, auf der Schwelle zur, die Lernpsychologie nennt das Panikzone. Aber ich sag's mal mit meiner Jakobschen Vertrau auf Gottes Wort Sprache, die Gray Zone, okay? So, hier mal in Englisch. Okay, also das sind mal so die drei Dinge, die wir jetzt mit in die Predigt nehmen. Und in dieser Gnadenzone ist das Kribbeln vorbei und das nervöse Zucken unter den Augen beginnt. Und ich habe da auch so ein persönliches Beispiel. Und zwar in meiner Ausbildung wurde ich ja natürlich auch aus der Komfortzone rausgeholt. Ich durfte wachsen und ich habe Textilreiniger gelernt und musste als Gesellenstück eine Röschenbluse bügeln. Wisst ihr, was eine Röschenbluse ist? Röschenbluse. So ungefähr sieht die aus. Und die hast du feucht bekommen und du musstest die dann mit einem, nicht mit einem Dampfbügeleisen, sondern mit einem heißen Bügeleisen bügeln. Das Problem ist, das Ding, ich habe ewig gebraucht und das Ding war dann längst irgendwann trocken, dann musste es wieder nass machen und so weiter. Jedenfalls war das Teil meiner Gesellenprüfung und es war für mich schon, da war ich hier ungefähr. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt und bei meinem Meisterkurs, Meisterprüfung war das genau das Gleiche, da ging es schon besser, ja, da hatte ich schon die Erfahrung. Und dann hatte ich viel geübt zu Hause mit der Röschenbluse. Und irgendwann wurde diese, kam ein Bundesleistungswettbewerb. Da ging es um ein Stipendium schon für meinen Meisterkurs. Ja? Da ging es um ein Stipendium für einen Meisterkurs, wenn ich da gut abschneide. Und weil ich so viel geübt hatte und weil ich in der Gesellenprüfung das alles schon hatte, war das gar nicht mehr so die Grey Zone, das war schon fast meine Komfortzone. Da habe ich gedacht, ach, come on, ja, so ein Ding, das mache ich abends auf der Couch nebenher. Das war schon komfortabel dann für mich. Also jedenfalls kann sich diese Komfortzone dadurch, wenn wir uns hier in diese Grace Zone begeben, wachsen. Oder wenn wir uns hier in der Wachstumszone aufhalten, kann das unsere Komfortzone erweitern. Und wenn man sich aus ihr hinauswagt. Und ich würde sagen, jeder von uns befindet sich irgendwie in einer dieser Zonen. Ob es beruflich ist, ob es familiäre Dinge sind, ob es im Glauben ist. Und manchmal stecken wir in irgendeiner Zone sogar fest oder bewegen uns vielleicht hier in der Wachstumszone, wenn du jetzt im Glauben bist, bist mit Gott vielleicht unterwegs, hast die ersten Schritte gemacht, vertraust Gott, aber du kommst von einer Entscheidung. Und dann ist die Frage, wo bewegst du dich hin? Und ich glaube, dass wir alle irgendwo da drin stehen. Wo siehst du dich vielleicht? Steckst du gerade vielleicht in irgendeiner dieser Bereiche, vielleicht sogar fest oder vor einer Entscheidung? Und Abraham wurde aus der Komfortzone gerufen und er lebte die meiste Zeit eigentlich hier in dieser Wachstumszone und im Glauben und Vertrauen auf Gott. Wir haben das gelesen, 1. Mose 12, 1 bis 2, da ruft Gott in sein Leben rein. Wir lesen, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. So erreichten sie schließlich Kanaan. Wie lebte Abraham in dieser Zeit? Der Hebräerbrief sagt, und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Hey, aber es kann immer wieder zu besonderen Glaubensmomenten kommen in unserem Leben. wo das Navi dann doch plötzlich ausgeht und man entscheiden muss. Wo die Kraft des Glaubens wirklich ihre Kraft entfalten muss. Weil man einfach nicht mehr weiter weiß und Probleme kommen und die Frage ist, wie geht's weiter? Und ich weiß, dass manche von uns in Herausforderungen stehen, die größer sind als sie selbst. Und sowas bei Abraham auch. Und wir können von ihm viel lernen. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, bitten dich, dass du durch deinen Geist uns heute wirklich auch zeigst, was in dieser Geschichte drinsteckt. Wir wollen unsere Herzen öffnen, auch für dein Wort, auch für die Wege, die du gehst. Und bitte schenk doch, dass wir Kraft haben des Glaubens, dass es unseren Glauben stärkt, was wir uns heute Morgen, was wir tun, was wir hören. Sei du da mit deinem Geist und wir bitten dich, dass du sprichst zu uns allen und dass Glauben gestärkt wird und dass unser Glauben wächst heute Morgen. Amen. Amen. So, Abraham kommt nämlich nach Ägypten. Warum? Gott hat ihn gerufen, geh in das Land Kanaan. Das werde ich dir zeigen. Und dann landet er aber auf einmal in Ägypten. Und er ist hier so in dieser Wachstumszone. Er hat die Komfortzone verlassen und muss sich entscheiden. Vertraue ich 100% auf Gott? Oder suche ich wieder ein bisschen das, wo ich mehr Kontrolle habe? Und wir lesen das. Eine Hungersnot kam. Er kommt in dem Land an. Das ist so fies, oder? Er kommt, das Navi sozusagen führt ihn dahin. Gottes Ruf führt ihn dahin. Und dann geht's Navi aus. Und er weiß nicht mehr weiter. Es kommt eine Hungersnot. Der hatte sehr viel Vieh, der hatte sehr viel Besitz. Vor allem auch in Vieh, ne? So in diesen ganzen Dingen. Das würde ja alles sterben, wenn kein Futter da ist. Was passiert damit? Und Abraham entscheidet, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Grace Zone oder Comfort Zone? Er geht in die eigentlich Komfortzone, muss man sagen, um den Besitz zu retten, weil er hätte auch tatsächlich auf Gott vertrauen können, dass der Ort, wo er ist, dass er dahin gerufen wurde, hätte bleiben können. Aber ich glaube, so wie wir alle wahrscheinlich entschieden hätten, entscheidet er sich dahin zu gehen, wo er nicht seinen ganzen Besitz verliert und vielleicht nicht er und sein ganzes Gefolge vielleicht an Hunger sogar stirbt. Er entscheidet sich zu gehen. Das Ergebnis lesen wir weiter. Als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abraham zu seiner Frau Sarai, du bist eine sehr schöne Frau. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Dann wirst du zwar am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Als sie in Ägypten ankamen, war Sarais Schönheit in aller Munde. Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten ihre Schönheit vor ihm. Dieser ließ sie in seinen Harem bringen. Er machte Abraham ihretwegen viele Geschenke. Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Man muss sich das angefühlt haben, so, danke für die ganzen Geschenke. Es war eigentlich alles eine Lüge. Ne? So. Doch der Herr bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarai, Abrahams Frau. Der Pharao ließ Abraham rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau genommen habe? Hier hast du deine Frau, nimm sie und verschwinde. Und er ließ Abraham und seine Frau mitsamt ihrem Besitz von einigen seiner Soldaten aus dem Land bringen. Das ist das Ergebnis dieser Entscheidung. Das ist das Resultat. Es gibt eine Halblüge, weil Sarai war seine Halbschwester. Das heißt, er hat ja gar nicht wirklich gelogen. Es war nur zur Hälfte gelogen. Aber Halblüge, Halbwahrheit ist Lüge. Und das Ergebnis ist Scham. Ich meine, wie muss das für Sarai gewesen sein? Die hat mit dem Pharao, musste sie schlafen, die Frau. Ehebruch war das Ergebnis. Das war nicht Gottes Vorstellung, dass Sarai mit dem mit jemand anderem schlafen musste. Es bedeutete schweres Leid für andere. Also der Pharao und der ganze Hofstaat, die waren schwer krank, lesen wir. Streit und Ärger ist das Ergebnis und er fliegt hochkant aus Ägypten wieder raus. Dort, wo er sich erhofft hatte, alles zu erhalten zu können, mit eigenen Entscheidungen. Und er wird zurück in die Grace Zone gerufen. Zurück in die Hungersnot, da wo er herkam. Und wir lesen, sie verließen Ägypten und zogen nach Norden in den Negev, Abraham, seine Frau und Lot und alles, was ihnen gehörte. Und als wären die äußeren Probleme ja nicht schon genug, kommt dann auch noch der innere Konflikt, die internen Probleme. Ich will mal auf Lot zu sprechen kommen. Weiter in der Geschichte lesen wir direkt danach. Auch Lot, der mit Abraham zog, besaß viele Schafe, Kühe und Zelte, sodass es nicht genügend Weideplätze für alle die Tiere gab. Ihr Besitz war zu groß, um zusammenzuwohnen. Deshalb brach ein Streit aus zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. In dieser Zeit lebten außerdem noch die Kanaaniter und Perisiter im Land. Abraham beredete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben, sagte er. Schließlich sind wir miteinander verwandt. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, werde ich nach rechts ziehen. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich nach links wenden. Lot schaute sich die fruchtbare Ebene des Jordantals an, die sich nach Zoar her erstreckte. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war das ganze Gebiet gut bewässert wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Lot ist hier drauf aus. Komfortable Area, die er da sieht. Deshalb wählte Lot das Jordantal. Sie trennten sich voneinander und Lot zog nach Osten. Während Abraham im Land Kanaan blieb, ließ Lot sich in der Gegend der Städte der Jordanebene nieder und zog mit seinen Zelten bis in die Nähe von Sodom. Und jetzt kommt auch was Interessantes. Die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer vor dem Herrn. Während Lot die Komfortzone sucht, und das tut der Lot sein Leben lang, lesen wir in der Geschichte, bleibt Abraham buchstäblich in der Grace Zone und ist auch wirklich gnädig dem Lot gegenüber. Und ähnlich wie bei Abraham in Ägypten wird die Komfortzone Lots irgendwann ziemlich unkomfortabel in Sodom. Es bricht nämlich Krieg aus in der Gegend. Lot und seine Familie werden verschleppt, verhaftet und verschleppt. Abraham erfährt davon. Und was macht er? Er sagt nicht, der Kerl hat's verbockt. Ist mir völlig egal, was der macht. Der Egoist, könnte man sagen, der nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Nee, er erfährt davon und jagt hinterher, um ihn zu retten. Als Abraham hörte, dass Lot gefangen genommen worden war, rief er alle kampferprobten Männer zusammen, die in seinem Lager geboren worden waren. 318 an der Zahl. Dann verfolgte er Kedor Laomers Heer bis nach Dan. Dort teilte er seine Männer auf, griff in der Nacht an und besiegte das Heer. Abraham jagte den Männern bis Hoba, das nördliche von Damaskus, liegt hinterher. Auf diese Weise eroberten Abraham und seine Verbündeten alles zurück. Die ganze Beute, Abrahams Neffen Lot und dessen ganzen Besitz, alle Frauen und alle anderen Gefangenen. Das ist heftig. Der jagt ihm hinterher und wir sehen hier in Abraham, dass er dem Untreuen treu ist. Wir sehen Gottes Herz in diesem Mann Abraham, denn eigentlich hatte der Lot das nicht verdient. Und wir sehen hier, dass er so wie Christus Verantwortung übernimmt für den, der Fehler gemacht hat. Für die Fehler anderer Menschen. Wir haben das schon mal gesagt, diese Agape-Liebe, diese hingebungsvolle Liebe, die bringt hier Abraham Lot. Und es ist genau das, was wir in Jesus Christus finden. Denn wir alle haben Fehler gemacht, wir alle haben gesündigt, wir alle sind falsche Wege gegangen, wir alle haben vielleicht sogar, weil es komfortabel ist, schlechte Entscheidungen getroffen, egoistische. Und auch selbst wenn wir in diesen Fehlern uns verrennen und in den feststecken und gefangen sind, kommt Jesus Christus und rettet uns daraus. Das ist der Hammer. Das ist unser Gott, das ist unser Jesus und sein Herz für uns. Und wenn wir nach Jesus rufen, dann ist er schon auf dem Weg, um uns zu retten. Selbst wenn wir immer wieder die gleichen Fehler tun, weil Lot wurde ja befreit, er wurde zurückgeholt und ich habe da so ein Video mitgebracht, das kennen manche von euch bestimmt, was Lot dann so macht, er geht nämlich zurück nach Sodom. Das ist ein Video von einem Schaf, das aus dem Schlamassel geholt wird. Und was macht Lot? Zack. Einfach wieder rein. In den gleichen Graben rein. Und das wird Sodom wird Lot und seine Familie fast erneut zum Verhängnis. Doch diesmal rettet Gott selbst auf Abrahams Wunsch hin Lot und seine Familie, bevor er die ganze Stadt Sodom und Gomorra dann zerstört. Er weiht Abraham in seine Pläne ein. Er schickt einen Engel, um Lot rechtzeitig zu holen. Und das finde ich auch interessant. Da gibt es eine Wachstumskurve irgendwie in Abrahams Leben. Lot trifft schlechte Entscheidungen. Erst holt Abraham durch seine eigene Kraft Lot zurück. Und beim zweiten Mal redet aber Gott mit Lot und kümmert sich sogar selbst darum. Und es ist echt eine interessante Sache. Und es ist auch eine berechtigte Frage, warum eigentlich Lot? Warum nahm Abraham Lot überhaupt mit? Der war nämlich alles andere als ein Segen für Abraham. Der traf nur schlechte Entscheidungen. Und man kann sich schon die Frage stellen, war es ein Fehler, den Lot überhaupt mitzunehmen? Weil wir haben gelesen, dass bei dem Ruf Gott sagte, Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters. Und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich habe keine abschließende Antwort auf diese Frage, ob das ein Fehler war. Aber war das vielleicht ein Stück Komfortzone, die Abraham mitnahm? Ein Stück Ungehorsam, ein Stück doch eigene Pläne? Was ist, wenn ich doch keine Kinder kriegen kann? Wer wird das alles, sich um alles kümmern und so, wenn mir was passiert? Die Bibel kritisiert Abraham an dieser Stelle nicht ausdrücklich. Aber wenn wir uns den Gesamtverlauf anschauen, kann man ein paar Dinge ableiten. Verlasse deine Verwandten klingt eher nach einem radikalen Loslassen in dem Ruf Gottes. Wir sehen, dass die Restbindung an Lot tatsächlich für Riesenprobleme sorgte in Abrahams Leben. Da ging kein Segen von aus, nur Probleme. Und erst nach der Trennung von Lot, also erst nachdem er ihm sagt, guck, welches Land willst du, nimm es und geh deinen Weg. Erst nach der Trennung von Lot sagt Gott erneut sehr deutlich die Landverheißung zu. Erneuert seine Verheißung an ihn. Und das wirkt wie eine Bestätigung, dass jetzt tatsächlich der Punkt des vollen Gehorsams erreicht ist. Es wirkt so. Aber der Text lässt diese Spannung offen. Weil gleichzeitig war Lots Vater tot und Abraham übernahm ja auch Verantwortung für ihn. Aber aus dem Gesamtkontext könnte man meinen, das war echt ein Fehler, überhaupt ihn mitzunehmen, den Lot. Weil dieser suchte nur die Komfortzone und sorgte für viel Probleme. Wir haben letzte Woche von Hagar gehört. Es ist wieder ein Moment, in der Abraham und Sarah vor der Entscheidung stehen, was machen wir? Wir wachsen im Glauben schön und gut, wir vertrauen auf Gott, aber es ist so unwahrscheinlich, dass die Verheißung noch kommen wird, weil wir sind schon viel zu alt, wir können keine Kinder mehr kriegen. Und sie treffen eine Entscheidung. Sie gehen in einen Bereich, wo sie wieder Selbstkontrolle haben. Die Sklavin Hagar soll eine Leihmutter werden. Abraham schläft mit ihr. Es kommt ein Kind zur Welt. Und das Ergebnis, ich werde es nicht alles wiederholen, die Eva hat lange darüber gepredigt, nicht lange, aber sehr gut, letzte Woche darüber gepredigt. Das Ergebnis steht in Kapitel 16, es ist am Ende Ehebruch, es ist Streit, es ist Ärger. Das ist das Ergebnis von diesem Weg in die komfortable Zone. Wir nehmen es selbst in die Hand. Wir üben wieder Selbstkontrolle aus. Obwohl es vielleicht dran gewesen wäre, auch wenn, so schwer wie das ist, in diese Gnadenzone zu gehen und zu sagen, auch wenn alles unmöglich scheint, vertrauen und glauben wir auf Gott. Dann kommt noch eine Stelle, wo es wieder um die Frage geht, Komfortzone oder Gnadenzone, und zwar der Abimelech. Ähnliche Geschichte wie in Ägypten. Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur, bevor er sich in der Stadt Gerar niederließ. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gerar Sarah in seinen Palast holen. Das Gleiche wieder. Das Gleiche wie in Ägypten, aber immerhin in der Grace Zone. Nicht in Ägypten, sondern in Kanaan, okay? Und er gibt Sarah aus Angst wieder als seine Schwester aus. Aber bevor Schlimmeres passiert, ich gehe jetzt nicht auf die Geschichte aus Zeitgründen ein, warnt Gott selbst Abimelech. Ähnlich wie bei Lot. Gott greift selbst ein. Und auch hier, bevor irgendwas passiert, was schlecht wäre, kommt Gott und spricht mit Abimelech persönlich. Und der Abimelech bekommt es mit dem Allmächtigen zu tun, so Gürtel- und Schlappenmäßig. Und Gott sagt ihm, mach das nicht. Mach das nicht, das ist seine Frau. Und es wird dir nicht zum Segen sein. Und Abraham erfährt dadurch von Abimelech ganz großen Segen, weil Abimelech es mit Gott selbst zu tun hatte und gemerkt hat, oha, da ist Gott der Allmächtige mit diesem Mann. Und so kommen wir dann übernächste Woche zu dem Showdown, wo Abraham sowas von hier in diese Gnadenzone gerufen wird. Eine skurrile Geschichte, über die ich mich jetzt noch gar nicht traue zu predigen, aber vielleicht in 2 Wochen dann. Weil das ist so, ich weiß nicht wie, es ist einfach schwer. Aber es steckt doch ganz schön viel drin in der Geschichte. Und darüber wollen wir in 2 Wochen sprechen, über die Geschichte mit Isaak und ja, was uns die Geschichte eigentlich auch lehrt in dem Ganzen. Und wie sehr Gott, Abraham Gott in dieser Gnadenzone, in die er voll reingeht, dann erlebt. Also wir haben gesehen, auch wenn immer wieder Abraham in die Komfortzone ging, sehen wir eine Wachstumskurve in seinem Leben. Und trotz aller menschlicher Fehltritte bleibt Abraham ein Vorbild im Glauben und es kommt zu einem Glaubensmoment, der enorm ist. Und das sehen wir dann bei Isaak in 2 Wochen. Denn nächste Woche ist Pfingsten. Da predigt Viktor Dreier hier. Und ich möchte aber uns die Frage stellen, wo stehen wir? Wo stehen wir? Bist du vielleicht in der Komfortzone? Bist du in der Wachstumszone, dass du schon Schritte im Glauben gehst, lernst auf Gott zu vertrauen, also bezogen auf Glauben? Oder bist du echt voll? Ist es vielleicht dran, hier dich mal in die Gnadenzone reinzubegeben, die Komfortzone zurückzulassen, dich von Gott rufen zu lassen, wo er vielleicht schon mal was gesagt hat in deinem Leben, wo er reingerufen hat, aber du noch nicht gehandelt hast. Und du bleibst einfach in diesem sicheren Bereich, wo es komfortabel ist, wo du gewohnt, der bequem und gewohnt ist, aber du stagnierst vielleicht darin. Und es kann sogar sein, dass wir uns über Gott ärgern, dass er nicht spricht und dass wir, ja, dass er nichts tut, dass nichts vorwärts geht. Hey, aber wisst ihr, das kann sein, es kann daran liegen, dass er hier gar nicht so wirklich zu finden ist. In diesem komfortablen Bereich, in dem wir so gerne drin sind, wo wir es selbst in der Hand haben. Aber in der Grace Zone, da liegt das Geheimnis. Da liegt ein Geheimnis drin. Und ich möchte mit einem persönlichen Beispiel auch schließen, was mich sehr, sehr bewegt hat. Letzte Woche war ich auf der MOVE-Konferenz. Das ist Konferenz von unserem Gemeindeverband. Und der Schwerpunkt war Mission. Und es haben auch von Open Doors, das ist ein Verein, der sich um verfolgte Christen unterstützt. Und es hat mich so wachgerüttelt. Allein das mal wieder zu hören, was für eine Komfortzone wir hier haben. Und wie viele Christen gar nicht anders können, von ihren äußeren Umständen, als hier in dieser Gnadenzone zu leben, in völliger Abhängigkeit von Gott. Mehr als 388 Millionen werden intensiv verfolgt. Und diskriminiert. Und sie leben in dieser Gnadenzone. Die haben keine Komfortzone. Haben sie einfach nicht, aufgrund ihres Glaubens. Und der eine Sprecher von Open Doors hat berichtet über, also der ist einfach viel dort in den Ländern unterstützt, fragt, wo er helfen kann. Open Doors unterstützt ja als Verein auch. Und er hat ein Beispiel gebracht von einem jungen Äthiopier, der zum Glauben fand und der aber immer wie, also der in einem Dorf, in einer Dorfgemeinschaft ist, die in Äthiopien ganz verrückte Sitten hat. Also wenn du heranwächst und zum Mann wirst, musst du durchs Dorf laufen und wirst ausgepeitscht. Und je mehr Striemen du am Rücken hast, desto männlicher bist du am Ende, ne? So. Und der kommt zum Glauben, der hört von Jesus, kommt zum Glauben, erfährt Freiheit von, auch von bösen Mächten, die, wie er beschreibt, die in ihm gewirkt haben. Er fährt Freiheit, vollkommenen Glauben, vollkommene Vergebung durch Christus und will, dass das seine Familie auch hört, dass das sein Dorf auch hört. Und er geht zurück, wird ausgepeitscht geht voll hier rein, geht wieder zurück, bis seine Wunden geheilt sind und geht wieder zurück. Und das Gleiche immer wieder. Einfach nur, damit seine Familie hört, was Jesus Christus für ihn getan hat. Der kommt nicht mit Lehre oder Bibeln und sonst was. Einfach nur, um immer wieder zu berichten, was er erlebt hat durch Jesus. Und wie gut Gott ist. Und der Pastor von Open Doors hat etwas gesagt, was mich sehr bewegt hat. Wenn die Christen, die verfolgt werden, die diskriminiert werden, wo auch ihre Kinder nicht in die Schule gehen können und so aufgrund des Glaubens, aufhören würden, von der Botschaft zu erzählen, von Jesus zu erzählen, würde die Verfolgung enden. Wenn sie einfach nur ihren Glauben weiter hätten, in der Komfortzone bleiben würden und nicht hier rausgehen würden, würde die Verfolgung weltweit enden und ihr Leid würde enden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gerade die, die verfolgt werden und nicht, die können nicht anders, als immer wieder in diese Gnadenzone reinzugehen und davon erzählen, was Jesus für sie getan hat. Warum? Weil sie Gott dort so erleben, wie sie es hier nicht erleben. Und es hat mich echt sehr bewegt. Und was die sich von den Menschen hier wünschen, das hat er auch gesagt. Ich bin dort bei diesen Menschen. Ich höre ihnen zu. Und frage ihnen dann, was kann ich als deutsche Fee für euch tun? Die wollen kein Geld. Die wollen Gebet. Und die bitten um Kraft von oben in dieser Grace Zone. Und sie bitten andersrum auch für uns, dass wir in dieser Komfortzone die gleiche Kraft haben, um da, wo Gott uns reingestellt hat, die frohe Botschaft zu verkünden. Rauszukommen aus der Komfortzone und Kraft zu haben, die frohe Botschaft zu verkünden. Sie beten das Gebet, was schon die ersten Christen in der Apostelgeschichte gebetet haben. Als die ersten Probleme kamen, als die erste Verfolgung losging und die ersten Christen bedrückt werden, da beten sie, und nun höre ihre Drohungen, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Und wir lesen weiter. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und was taten sie? Sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hey, dieses Gebet ist sozusagen der Ruf der verfolgten Christen in der ganzen Welt. Und es ist auch der Ruf an uns. Und wir müssen nicht in die Mission gehen und das Gleiche tun oder sozusagen in diese offenen Messer laufen. Außer wenn Gott natürlich ruft, dahin zu gehen. Gott hat uns hierher gestellt, in unser Leben, in unser Land, in unser soziales Umfeld. Und wir verkünden auch hier die frohe Botschaft. Das ist nichts anderes tun wir. Wir verkünden die frohe Botschaft. Aber glauben wir auch an die Kraft von Jesus, die in dieser Botschaft steckt, die diese Botschaft begleitet? Ich möchte uns wirklich fragen, glauben wir daran? Ich habe im Moment so den Eindruck, dass manche von uns vor Durchbrüchen stehen und dass der Geist Gottes unter uns etwas tut. Ich habe vermehrt von Träumen berichtet bekommen, die Persönliches betreffen, persönliche Situationen, persönliche Kämpfe, Angriffe, aber auch die uns als Gemeinde betreffen. Und ich glaube, dass der Geist Gottes etwas tut unter uns. Es scheint was stattzufinden. Aber ich glaube, dass wir zögerlich sind und dass es auch an uns liegt, was daraus wird. Ob wir ganz persönlich uns trauen, voll und ganz, da wo Gott uns herausfordert, in eine Grace Zone zu gehen, in völlige Abhängigkeit zu ihm, da wo er schon mal gesprochen hat. Dass man vielleicht dadurch erst einen Durchbruch erlebt, wenn man sich voll und ganz darauf einlässt. Und nächste Woche feiern wir Pfingsten und ich glaube, das könnte ein besonderer Tag für uns werden. Viktor Dreyer wird sprechen, der hat was Besonderes für uns auf dem Herzen, hat er gesagt. Und wisst ihr, was Jesus über den Tag sagt? Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. Es ist verknüpft miteinander. Sind wir bereit, von ihm zu berichten? In unserem Leben, durch unser Leben, da, wo Gott uns reinstellt. Wollen wir uns von Gott aus der Komfortzone rufen lassen, um das zu sehen, was in der Grace Zone, was er da tun möchte. Weil hier ist er, glaube ich, nicht wirklich zu finden, ihr Lieben. Und ich bitte und bete um Mut, dass wir erfrischt werden, dass wir uns auf Gott einlassen können nächste Woche und dass der Heilige Geist weht unter uns, in unseren Reihen. Dass wir wirklich Kraft empfangen, aber es liegt auch an uns. Oft ist die Frage nicht, Heiliger Geist, ich will mehr von dir, sondern der Heilige Geist fragt, nee, ich will mehr von dir. Und ich möchte mit einem Bild schließen, einer Metapher, der Frosch im Brunnen. Es gibt das Bild, da ist ein Frosch im Brunnen, der wächst da auf, es ist warm, es ist kuschelig und er kennt nichts anderes. Er sieht aber ein Licht da oben und er fragt sich immer, was ist denn da oben? Und er vermisst eigentlich nichts da unten. Und irgendwann traut er sich und guckt über den Brunnen, klettert hoch und guckt über den Brunnen raus und sieht, hey, hier ist ja ein See. Und das, was er vorher kannte, erscheint klein. Und dann geht er raus und sieht, hey, da ist ein Fluss. Selbst der See, den ich vorher hatte, oder dieser Teich, ist klein. Dann kommt er von dem Fluss ins Meer und denkt sich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das, was er vorher kannte, in der Komfortzone, in diesem Brunnen, er hatte nichts vermisst, aber er hat sich auf den Weg gemacht und hat erkannt, dass das, was er hatte, so klein war. Und das, was im übertragenen Sinne, was Gott für uns hat, größer ist, als wir es uns je vorstellen können. Aber es liegt auch an uns. Haben wir offene Herzen? Wollen wir das? Uns auf Gott einlassen? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich schließen soll. Ich lade euch ein, dass ihr in der kommenden Woche Apostelgeschichte 1 bis 8 lest. Und fragt euch, welche Kraft wirkt dort? was bewirkt diese Kraft? Wie und durch wen wirkt diese Kraft? Wollen wir das tun in der kommenden Woche und auch ins Gebet nehmen, dass einfach Gott uns überrascht und erfrischt am nächsten Sonntag und mit einer großen Erwartung reingehen? Okay? Danke euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein Lied singen und mit der Vorbereitung für nächste Woche anfangen? Ja, Jesus, wir haben viel gehört heute Morgen, aber wir bitten dich, dass nur ein Wort von dir reicht. Ein Wort von dir reicht, um wirklich vieles zu verändern, vieles zu bewirken, um die Größe deiner Herrlichkeit zu erkennen, die Größe deiner Kraft zu erkennen. Und wir wissen, dass diese Kraft auch noch heute unter uns wirkt, die Kraft deines Geistes. Und das ist an Pfingsten geschehen. Du hast diese Kraft ausgegossen auf jedes Geschlecht, auf jeden, der sich danach ausstreckt, der danach fragt, Herr Jesus. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, zeig uns, woran es an uns liegt, wo wir vielleicht in der Komfortzone sind, wo wir vor Entscheidungen stehen, wo wir vielleicht sogar genau diese Kraft brauchen, bitten wir dich, dass du wirkst durch deine Kraft. Sprich du ganz individuell, vielleicht jetzt in dem Lied, aber vielleicht auch durch die Bibelstellen, die wir lesen, oder auch nächste Woche in dem Gottesdienst zu Pfingsten. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du durch deine Kraft Glauben stärkst und Glauben wachsen lässt. Amen.